Wie ich schon gesagt habe, möchte ich heute einen kleinen Einblick in die Arbeit im Eutinger Talweg geben. Wir hatten jetzt am vergangenen Sonntag die Möglichkeit, dort einen Gottesdienst durchzuführen. Es wurden vorab Einladungskarten gedruckt und in der Woche zuvor auch dort verteilt. Und wenn wir dann am Sonntag dort vor Ort ankommen, dann bauen wir ein Pavillon auf, wir bauen Bänke auf und ziehen uns dann nochmal gemeinsam zum Gebet zurück, bevor wir von Haus zu Haus gehen und nochmal persönlich die Menschen zum Gottesdienst einladen. Wir können einfach sehr, sehr dankbar sein, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, dort Gottesdienste durchzuführen. Der Eutinger Talweg ist ein Brennpunkt hier in Pforzheim. Er ist bekannt und deswegen ist es einfach eine Gnade, dass Gott da diese Tür geöffnet hat, dass wir dort hingehen können, dass wir das Evangelium dort auch weitergeben können. Und ich bin einfach auch sehr, sehr dankbar, dass Menschen zu den Gottesdiensten kommen, dass dieser Einladung einfach gefolgt wird. Und ich bin dankbar für eure Unterstützung, dass wir mit so einem breiten Kreuz ins Eutinger Tal fahren dürfen, mit eurer Gebetsunterstützung. Dafür sei euch einfach auch der Dank. Wir haben dort gemeinsam Lieder gesungen, wir haben gebetet, wir haben Gottes Wort in einer kurzen Ansprache weitergegeben und das Thema war, du bist ein Gott, der mich sieht, ein Gott, der Hagar in ihrer Situation gesehen hat, in ihrem Leid und der auch die Menschen dort in ihrem Leid sieht. Und wir haben die Frage weitergegeben, wie ist deine Reaktion, wie fühlst du dich dabei, wenn du weißt, dass Gott dich sieht? Und dass diese Antwort darauf, unsere Reaktion ganz wesentlich davon abhängt, wie wir zu Gott stehen. Und so durften wir da einfach das Evangelium auch verkünden. Wir durften Erfahrungen, Zeugnisse teilen, was Gott an uns getan hat. Wir haben anschließend eine warme Mahlzeit gereicht und auch Kaffee und Kuchen angeboten. Und dabei war einfach die Möglichkeit, mit den Menschen dann in die Einzelgespräche gehen zu können. Und als ich jetzt die letzten Tage so darüber nachgedacht habe, ist mir einfach wichtig geworden, dass wir uns darüber Gedanken machen, was unsere Erwartungshaltung in dieser Arbeit ist. Und es gilt sowohl für diejenigen, die dort vor Ort arbeiten, die dorthin fahren, aber auch für uns als Gemeinde. Was erwarten wir für einen Erfolg, für ein sichtbares Wirken? Und es ist mir einfach wichtig, heute Abend darauf einzugehen, dass wenn wir an Mission denken, wir oft damit ein Bild assoziieren, das einfach eine zeitnahe, eine großflächige Bekehrung nach sich zieht. Aber es ist wichtig, dass wir hier nicht von falschen Vorstellungen enttäuscht werden. Und deswegen möchte ich uns einfach noch die Hintergründe dieses Wohngebiets ein bisschen erklären. Die Wohnsiedlung im Eutinger Talweg, dabei handelt es sich um Sozialwohnungen. Dort leben Wohnungs- und Obdachlose. Es sind Menschen vor Ort, die mit beiden Beinen im Leben stehen, aber die aus verschiedenen Gründen kurzfristig einfach keine Bleibe mehr haben, die wohnungslos sind in dieser Situation. Die können dort unterkommen. Die sind in der Regel nur sehr für kurze Zeit da, nur kurzfristig. Es sind aber auch andere da, und es sind die meisten, würde ich sagen, die in unserem Leistungssystem gescheitert sind. Es sind Obdachlose da, Arbeitslose, die aus verschiedenen Gründen in die Arbeitslosigkeit gerutscht sind, die nun von Hartz IV leben oder von einer Rente, die einfach nicht ausreicht, um eine normale Wohnung zu mieten. Es ist so, dass man den meisten ihre gescheiterte Existenz ansehen kann. Es sind schmutzige Klamotten, es sind ausgemergelte Gesichter, es sind gezeichnete Menschen. Und diese Menschen sind einfach schon durch sehr viel Leid gegangen. Sie haben viel durchgemacht und dabei ist ihnen einiges ohne ihr Zutun widerfahren. Manche Ungerechtigkeit, manche Krankheit oder Verlust. Aber das meiste Leid ist sicher selbst verschuldet, beziehungsweise eine Folge der Sünde, in der sie einfach verstrickt sind. Und so ist es einfach, dass wir manchmal Mut brauchen, um diese Menschen überhaupt anzusprechen. Aber wisst ihr, wenn wir uns dessen bewusst sind, wofür Jesus gekommen ist, was der Auftrag von Jesus war, dann können wir auch diese Scheu, diese Menschenfurcht überwinden. Jesus hat gesagt, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Bei all der Verstrickung in Sünde dürfen wir nicht vergessen, dass Jesus auch und gerade für diese Menschen gestorben ist. Und wisst ihr, das muss ihnen jemand sagen. Und das ist unser Auftrag, es diesen Menschen zu sagen, dass Jesus für sie gestorben ist. Und wenn man einfach die Menschen sieht, wie gezeichnet sie sind, und dann sitzen sie da, sie hören zu und die Augen sind so groß. Diese Menschen brauchen Gott, sie brauchen Jesus. Nur wissen sie es nicht, denn in den Gesprächen merken wir immer wieder, dass sie eine ganz gewisse Meinung haben. Die Meinung ist oft sehr gefestigt, so wirkt es auf jeden Fall. Und diese Menschen haben einfach sehr, sehr viel schon ausprobiert, um aus ihrer Lage zu entkommen. Sie waren für vieles offen und sind damit einfach mit vielen Dingen in Berührung gekommen, mit Irrglauben, Okkultismus, Alkohol, Drogen. Und als ich jetzt in den letzten Tagen darüber nachdachte, mit was diese Arbeit einfach zu vergleichen ist, musste ich an Paulus denken. Und zwar an den Aufenthalt von Paulus in Athen. Wir wollen das jetzt gemeinsam lesen, Apostelgeschichte 17. Wir wollen einfach den ganzen Abschnitt lesen, Apostelgeschichte 17 von Vers 15. Die aber Paulus begleiteten, führten ihn bis nach Athen. Und nachdem sie für Silas und Timotheus Befehl empfangen hatten, dass sie so schnell wie möglich zu ihm kämen, reisten sie ab. Während Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, als er die Stadt voller Götzenbilder sah. Und er redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge, auch auf dem Markt, alle Tage zu denen, die sich einfanden. Aber einige der epikureischen und stoischen Philosophen unterhielten sich mit ihm. Und einige sagten, was will dieser Schwätzer sagen? Andere aber, es sieht so aus, als wolle er fremde Götter verkünden, weil er ihnen Jesus und die Auferstehung predigte. Sie nahmen ihn aber und führten ihn auf den Areopag und sagten, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Denn du bringst uns etwas Fremdes zu Ohren, so wollten wir gern wissen, was das ist. Denn alle Athener und auch die dort lebenden Ausländer waren auf nichts anderes aus, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sagte, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Hinsicht den Göttern sehr ergeben seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer anschaute, fand ich einen Altar, auf dem war geschrieben, dem unbekannten Gott. Den ihr nun, ohne ihn zu kennen, verehrt, den verkünde ich euch. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herrscher des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als ob er etwas nötig hätte, da er selber allen Leben und allem Atem und alles gibt. Und er hat von einem Blut alle Geschlechter der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und hat ihre Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens im Voraus festgesetzt, dass sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten, obwohl er nicht fern ist von jedem von uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige Poeten bei euch gesagt haben, wir sind von seiner Art. Da wir nun von Gottes Art sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei wie die goldenen, silbernen und steinernen Bilder durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen in allen Enden Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt und für alle beglaubigt hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten einige, andere aber sagten, wir wollen dich darüber ein andermal hören. So ging Paulus aus ihrer Mitte weg. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war Dionysus, einer aus dem Rat, eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Ich habe mir die Vorgehensweise von Paulus hier angeschaut. Es heißt, dass er zuerst die Juden gesucht hat. Vers 17, und er redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge. Ein Schema, das bei Paulus an verschiedenen Stellen durchkommt. In Ikonien zum Beispiel, Apostelgeschichte 14, Vers 1. Es geschah aber in Ikonien, dass sie zusammen in die Synagoge der Juden gingen und so redeten, dass eine große Menge der Juden und der Griechen gläubig wurden. Dann die Bekehrung der Lydier in Kapitel 16, Vers 13 und 14. Am Sabbat gingen wir vor die Stadt hinaus an den Fluss, wo man zu beten pflegte, und setzten uns und redeten zu den Frauen, die da zusammenkamen. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Ihr tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Thessalonich und Beröa, Apostelgeschichte 17, Vers 1 und 2. Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich. Da war eine Synagoge der Juden. Wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein und redete mit ihnen an drei Sabbaten von der Schrift. In Beröa, das sind der Vers 10, also Apostelgeschichte 17, Vers 10. Die Brüder aber schickten Paulus und Silas gleich darauf bei Nacht weg nach Beröa. Als sie dahin kamen, gingen sie in die Synagoge der Juden. Also wir sehen einfach, dass Paulus ganz gezielt die Juden gesucht hat. Und zwar zuerst die Juden. Und warum hat er das getan? Weil bei ihnen war eine Basis da. Er konnte hier aufbauen, die Schriftkenntnis war vorhanden und da konnte er einfach ansetzen. Er konnte den Zugang zu diesen Menschen finden und konnte ihnen aus der Schrift heraus Jesus zeigen. Aber hier in Athen sieht er, dass die Stadt voller Götzenbilder ist. Und es heißt hier in Vers 16, es ergrimmt sein Geist, es lässt ihm keine Ruhe mehr und er geht ins Gespräch. Und er bleibt eben nicht nur bei den Juden, er bleibt nicht in der Synagoge, sondern er geht auf den Marktplatz und er redet dort mit den Menschen und er trifft dort unter anderem eben auch auf griechische Philosophen. Und sie hören den Paulus reden und sie nehmen ihn mit auf den Areopag. Der Areopag, das war ein Hügel, auf dem die Altäre der verschiedenen Gottheiten standen. Der Hügel war direkt neben dem Marktplatz und am Marktplatz war auch das Gerichtsgebäude. Also wenn Gerichtsverhandlungen waren, so war das am Marktplatz. Sie sind in das Gerichtsgebäude gegangen, die Leute wurden dort verhört und sind dann schließlich auf den Areopag gegangen und dort wurde das Urteil verkündet. Dort saß der Rat von Athen und die haben eben dieses Strafmaß dann festgelegt. Dieser Rat von Athen war nicht nur für die irdischen Streitigkeiten da, nicht nur für die irdischen Dinge, sondern auch für religiöse Dinge. Und so nehmen die Philosophen ihn eben da mit, dorthin, um das beurteilen zu lassen. Den Philosophen ging es dabei eigentlich nur darum, etwas Neues zu lernen. Das haben wir auch gelesen, das war der Vers 21. Denn alle Athener und auch die dort lebenden Ausländer waren auf nichts anderes aus, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Sie hatten also eigentlich kein echtes Interesse am Evangelium, gar kein Interesse an der Botschaft, die Paulus verkündet hat, sondern sie waren einfach angetan davon, weil es was Neues war. Und es war eigentlich reine Neugierde bei ihnen. Und Paulus spricht dann auf dem Areopag und er geht in seiner Rede auf das ein, was er in der Stadt gesehen hat. Er sagt, bei euch sind Altäre, bei euch sind Götzen. Und er greift das auf, was diese Menschen glauben, was sie verehren. Ich fand es beachtlich, dass er in Vers 28 sogar griechische Poeten zitiert. Der hat sich also schon wirklich damit beschäftigt gehabt, mit dem, was die Athener, was die Griechen denken, was sie glauben, um dann eben das aufgreifen zu können und auf Jesus hinwirken zu können. Wir können also sagen, dass er in die Situation der Menschen hineingesprochen hat. Er hat sie abgeholt an ihrem Punkt, an ihrem Glaubenspunkt und hat sie dorthin geführt, wo sie hinkommen sollten, zu Jesus. Ich finde es sehr, sehr interessant, wie er das tut, dass er da mit sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl agiert, dass er nicht hart und grob das einfach verurteilt und abkanzelt, sondern dass er da auf die Leute eingeht. Er hat sie nicht einfach nur vor den Kopf gestoßen. Und im Eutinger Talweg stehen wir eigentlich genau vor so einer Schwierigkeit. Es sind fast keine Vorkenntnisse da, was die Bibel anbelangt. Ganz im Gegenteil, es ist viel Irrglaube da. Falsche Lehren sind da, falscher Glaube. Und dadurch, dass sie eben schon viele Dinge ausprobiert haben und sich für viele falsche Dinge geöffnet haben, in ihrer Verzweiflung einfach, bringt es einfach seine Schwierigkeit mit sich. Wir sehen das einfach immer wieder in diesen Gesprächen, wie viel Irrglaube da ist, wie viel falsche Vorstellungen da sind. Aber wir sind sehr, sehr dankbar, dass sich diese Menschen überhaupt öffnen. Denn mit dem, was sie an Leid, an Ungerechtigkeit erfahren haben, haben sie eine gewisse Barriere um sich. Und sie haben ein Feingefühl dafür, ob Menschen wirklich ein Interesse an ihnen haben oder ob sie nur eine Botschaft abladen möchten. Und so ist es, dass man zu den Menschen Vertrauen aufbauen muss. Wir sind bemüht dazu, einfach regelmäßig vor Ort zu sein, auch während der Woche immer wieder hinzufahren, die Kontakte, die wir haben, zu pflegen, neue Kontakte zu knüpfen, an Gespräche anzuknüpfen. Es ist eine Beziehungsarbeit, die da erforderlich ist, einfach um den Zugang zu den Menschen zu bekommen. Und dieser Zugang ist eben wichtig, dass die Menschen sich öffnen und dass wir diesen Irrglauben einfach auch sehen, um dann gezielt dagegen arbeiten zu können, darauf eingehen zu können. Das erfordert von uns Fingerspitzengefühl und es erfordert auch Geduld. Und in diesem Zug ist es eben wichtig, was unsere Erwartungshaltung ist. Und ich habe mich gefragt, oder mir ist aufgefallen, dass die Rede von Paulus eine ganz andere Wirkung hatte als die Rede von Petrus an Pfingsten. An Pfingsten wurden 3000 Menschen an einem Tag gläubig und es heißt, es wurden jeden Tag hinzugetan zur Gemeinde. Hier heißt es, einige wurden gläubig. Es ist keine Zahl dabei, aber aus der Formulierung sehen wir schon, einige, es war jetzt nicht eine große Menge, die mit Paulus mitgegangen ist. Was ist dieser Unterschied, der Unterschied in der Wirkung der beiden Predigten? Und ich bin mir einfach sicher, dass die Predigt des Petrus an Pfingsten deshalb so wirksam war, weil die Vorkenntnis da war. Es waren die Juden, die gemeinsam das Pfingstfest gefeiert haben, zu denen er gesprochen hat. Es waren auch einige Fremde dabei, aber sie hatten alle eine Vorkenntnis. Johannes der Täufer hatte vorbereitet, sie hatten sowieso das Alte Testament, sie hatten die Schriften und Jesus hat in diesem Bereich auch gewirkt gehabt, die vergangenen Jahre. Und so können wir davon ausgehen, dass viele dieser Menschen Jesus predigen gehört haben, dass viele von Jesus gehört haben in dieser Zeit und sie waren vorbereitet. Und demgemäß konnte eben eine so große Frucht an einem Tag eingebracht werden. Bei Lydia heißt es, sie war eine gottesfürchtige Frau und ihr tat der Herr das Herz auf. Und wir sehen darin zwei Aspekte, und zwar genau die Vorkenntnis, sie war schon gottesfürchtig, und zum Zweiten Gottes Öffnung des Herzens. Und das sind die beiden Punkte, die wir in dieser Arbeit im Eutinger Talweg genauso benötigen. Wir müssen die Menschen vorbereiten und wir brauchen Gottes Heiligen Geist. Wir sind uns da einfach bewusst, dass wir die Leitung des Heiligen Geistes brauchen in der Wortverkündigung, in den Gesprächen auch. Aber dass wir auch das Wirken vom Heiligen Geist an den Herzen einfach nicht selbst hervorbringen können, sondern das ist auch eine Arbeit, die der Heilige Geist tut, die wir nicht selbst herstellen können. Und wir unterstellen uns dieser Leitung vom Heiligen Geist und wir sind uns einfach bewusst, dass Gott jederzeit Herzen öffnen kann, aber dass wir ihm nicht vorschreiben können, wie er das zu tun hat, wann er das zu tun hat und in welcher Zahl er das zu tun hat. Natürlich kann Gott eine große Bekehrungswelle auslösen, das ist klar, aber wie gesagt, wir dürfen eben da nicht Gott irgendwie was vorschreiben wollen. Und deswegen ist es wichtig für uns, dass wir da nicht die falsche Erwartungshaltung haben. Für diejenigen, die wir dort sind, dass man jetzt erwartet, dass eine große Menge sich sofort bekehrt oder auch für uns als Gemeinde, wenn wir dafür beten, das ist eine Geduldsarbeit. Wir müssen stetig dafür beten und ich bitte einfach darum, dass wir das auch wirklich machen. Die Menschen müssen vorbereitet werden, der Irrglaube muss bekämpft werden und die gesunde Lehre muss einziehen. Deshalb ist es wichtig, dass wir einfach wiederholt mit den Menschen sprechen und ihnen den ganzen Ratschluss Gottes eröffnen. Das ist auch einfach wichtig, dass wir Wert darauf legen, Gott in seiner Gesamtheit zu zeigen, wirklich alle Eigenschaften aufzuzeigen, da nicht irgendwie nur einseitig zu beleuchten, sondern wirklich von allen Seiten, dass auch wirklich alles mitverkündigt wird. Damit überhaupt das Problembewusstsein für die Sünde da ist, dass wir zeigen, was ist denn die Folge der Sünde, wo führt das hin, um dann eben auch wirklich Jesus als den Ausweg aufzeigen zu können. Wir versuchen bei den Bewohnern ein Verlangen nach Gottes Wort zu wecken, indem wir immer wieder auf die Schrift hinweisen, daraus zitieren, daraus vorlesen, in den persönlichen Gesprächen auch einfach versuchen, ihnen das Bibellesen nahezubringen. Wir haben einige Bibeln auch verteilt. Es findet auch dort ein 14-tägiger Bibelkreis statt. Die Teilnehmerzahl ist zwar begrenzt, aber wir sehen einfach, dass sich Menschen für das Evangelium öffnen und deshalb wollen wir das weiter im Gebet tragen. Ja, wir versuchen einfach den Menschen die Kenntnis zu vermitteln, aus der der Glaube wachsen kann, damit Gott ihre Herzen öffnen kann, damit daraus eine bleibende Frucht entsteht. Es geht nicht darum, schnell eine Frucht zu haben, sondern eine bleibende Frucht. Ja, es ist einfach so, dass wir mit vielen Mitbewohnern dort schon gesprochen haben, wir für sie gebetet haben und sie danach nicht mehr gesehen haben. Da ist einfach Fluktuation da, da sind einfach nicht verlässliche Absprachen möglich immer. Und so bleibt es uns oft unbekannt, ob der Dienst eine Wirkung hatte oder nicht. Und mir ist es gestern sehr, sehr ernst geworden, als ich die Info bekommen habe, dass ein Mitbewohner von dort gestorben ist. Und es war einfach mit dieser Erkenntnis verbunden, für viele ist es die letzte Station ihres Lebens. Dieser Mann hat beim Gottesdienst im Mai sehr, sehr aufmerksam zugehört. Und es wurde ihm die Frage gestellt, wer ist dein König? Wer sitzt in deinem Herzen auf dem Thron? Und er hat wirklich so aufmerksam zugehört. Und ich habe anschließend mit ihm sprechen können. Es war eine Offenheit da. Er hat gefragt, wann kommt ihr wieder? Und als wir dann versucht haben, mit Bruder Stieben in der kommenden Woche ihn ausfindig zu machen, haben wir ihn nicht mehr gefunden. Er wurde lange nicht mehr gesehen und jetzt wissen wir, dass er gestorben ist. Wir wissen, dass wir vielleicht die letzte Möglichkeit hatten. Ihn auf den Ausweg hinzuweisen. Es ist wichtig, dass wir wissen dürfen, dass wir diese Gelegenheit genutzt haben, auch wenn wir einfach nicht wissen, in welchem Zustand er dann tatsächlich gestorben ist, wie er diese Frage beantwortet hat. Und das werden wir einfach erst in der Ewigkeit wissen, erfahren. Und deshalb bitte ich einfach, bitte lass uns ernst für diese Arbeit beten, mit Ausdauer, dass wir einfach diese Gebetslast spüren. Es sind Seelen, für die Jesus gestorben ist. Wir wollen beten, dass Gott uns weiter geöffnete Türen gibt, zum Tal allgemein und auch zu den Herzen der Bewohner. Amen.